Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem Thema, was treue Podcast-HörerInnen wahrscheinlich schon kennen sollten, Employer of Record. Aber auch für die, die das noch nicht kennen sollten, gar nicht schlimm, erklären wir gleich alles mit dem Gast, der heute am Start ist. Und da freue ich mich ganz besonders, Sören Erdmann begrüßen zu dürfen. Er ist General Counsel und VP People and Culture bei WorkMotion. Herzlich willkommen, Sören.
Hallo, Gero.
Freut mich sehr, dass du da bist. Du, um den Elefant hier einmal aus dem Raum rauszutragen, für die wenigen, die eventuell noch nicht wissen, was ein EOR, ein Employer of Record ist, erklär das doch bitte einmal ganz kurz.
Ja, natürlich sehr gerne. Also EOR steht für Employer of Record und das sagt es auch schon so ein bisschen. Employer of Record heißt das on the record, also auf dem Papier, sind wir der Arbeitgeber eines Arbeitnehmers. Und warum ist das wichtig oder in welchem Kontext spielt das eine Rolle? Nun, es spielt eine Rolle im internationalen Kontext bei uns. Also wir haben viele Kunden, die Personal suchen, Personal vor der eigenen Haustür nicht finden. Sie schreiben die Stelle dann international, global aus, finden vielleicht die beste Marketingmanagerin in einem anderen Land, zum Beispiel Italien. Und wisst aber nicht, wie sie diese Person anstellen sollen, weil sie selber sitzen in Norwegen. Lass uns sagen, es ist ein norwegisches Energiestartup und die suchen die beste Marketingmanagerin, finden sie in Italien. Und weil es halt kein so großer Corporate ist, der überall Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen hat, wissen sie gar nicht, wie sie jetzt in Italien diese Person anstellen können. Und da kommen wir ins Spiel. Also hier fungieren wir als lokaler Employer of Record. WorkMotion hat also ganz viele Tochtergesellschaften in der ganzen Welt gegründet und kann diese Person anstellen nach italienischem Recht, nach lokalen Vorschriften mit italienischer Lohnsteuer, italienischen Sozialversicherungsabgaben, italienischem Arbeitsrecht. Und das tun wir und überlassen dann diese Person an unseren Kunden, das in diesem Beispiel norwegische Energiestartup. Und die tagtägliche Zusammenarbeit erfolgt dann natürlich zwischen dem italienischen Talent und dem norwegischen Energiestartup. Ja, das heißt, dann sagt der Norweger, ja, machen wir mal einen Marketingplan, das machen ja alles, das ist so die faktische Arbeitsebene. Aber das Formelle, also das Juristische, der Arbeitsvertrag und das alles, was sich darum dreht, Onboarding, Lifecycle, Offboarding, die ganzen HR-Admin-Themen, die so in einem Arbeitsverhältnis eine Rolle spielen, das machen alles wir. Und das macht der Employer of Record. Das ist es so in a nutshell.
Super erklärt, wie ich finde. Erstmal danke dafür. Aber da kommen wir gleich natürlich noch weiter drauf zu sprechen, auf WorkMotion, was ihr da genau macht, welche Lösungen ihr im Angebot habt. Aber vielleicht erstmal nochmal zu dir. Wie bist du eigentlich bei WorkMotion gelandet und was hast du vorher gemacht?
Ja, also was habe ich vorgemacht? Ich habe schon ziemlich lange Kurve gedreht. Also ich war 10 Jahre selbstständig. Ich war im großen Konzern bei Red Bull in Österreich. Ich war auch in einem Startup in Leipzig beim großen Startup in Berlin. Und so kam ich dann nach dem letzten Startup in Berlin kam ich dann zu WorkMotion. Und das lag eigentlich daran, dass ich die letzte Firma, bei der ich gearbeitet habe, das war so in der Pandemiezeit und da waren ja alle im Homeoffice und irgendwie waren dann alle raus aus den Büros und saßen irgendwo und irgendwie haben die Gründer gesagt, ach, das ist ja auch irgendwie so ein neuer Trend, dass jetzt alle irgendwie von überall arbeiten dürfen. Das wollen wir jetzt auch mal möglich machen. Sören, mach das mal. Und dann sollte ich also das irgendwie hinkriegen, dass jetzt unsere Leute, die eh schon irgendwie ziemlich verstreut waren, irgendwie das von diesen ganzen Ländern machen dürfen. Sollten und das war eine ziemlich große Herausforderung, weil damals gab es, vielleicht gab es ja schon die ersten UI, die sind ja gerade so entstanden, aber ich habe noch mit so traditionellen Dienstleistern und Beratungsfirmen dann kooperiert und das war irrwitzig aufwendig und teuer.
Aus dem eigenen Leid heraus sozusagen.
Ja, es war wirklich der Wahnwitz, da waren natürlich dann in jedem Call saßen so 3-4 Berater, Anwälte, Steuerberater, irgendwelche HR-Experten und die haben uns dann alle kräftige Rechnungen geschrieben und so. Das war alles hochmanuell, nichts war digital, nichts war automatisiert. Es gab keine Plattform, es gab nur den individuellen Beratungsdienst quasi. Und das hat zu irrwitzigen Preisen und Rechnungen geführt. Und nun gut, ich wollte da dann irgendwie auch wechseln. Ja, ich war sozusagen ready to for the next step. Und da hat mich dann auf einmal diese fantastische Jobanzeige von Workmotion gesehen, die nach einem neuen VP suchten. Und da bin ich voll drauf angesprungen, weil das auch etwas war, was mir in dem Unternehmen davor sehr viel Spaß gemacht hat. Also da sind interessante Themen dabei, ja, dieses ganze arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche, aber auch Arbeitsaufenthaltserlaubnis und wie organisiert man das eigentlich alles, wie geht das und so. Das sind wirklich spannende Fragen, rechtliche und HR-Fragen. Und die braucht genau so eine Person. Und dann, das hat dann ziemlich geflutscht. Also ich kam quasi aus der Perspektive des leidgeprüften Kunden, der genau so etwas braucht, was Workmotion damals angefangen hat anzubieten. Und ich kam natürlich auch mit der fachlichen Expertise, weil ich bin ja vom Hintergrund her Jurist, mit ein bisschen HR-Erfahrung. Ja, also ich hatte so diese kleine Kombination Legal plus HR und das passte für Workmotion wunderbar, weil es ging auch erstmal im Grunde um den Aufbau die Revision des Geschäftsmodells. Also wie funktionieren überhaupt die Vertragsverhältnisse zwischen Workmotion und dem Kunden, Workmotion und dem Talent? Muss dann noch ein zusätzlicher Vertrag dazu? Oder müssen wir irgendwie mit jeder Landesgesellschaft Verträge mit den Kunden schließen und so 1000 vertragliche Fragen? Und da habe ich den Gründern geholfen, das Geschäftsmodell zu straffen und sozusagen juristisch solide zu bauen, um möglichst schlank und rank und natürlich auch vor allen Dingen compliant dieses Geschäft unseren Kunden anbieten zu können.
Mega Story und total glaubwürdig halt auch, wie du das erzählst, finde ich total klasse. Was ja besonders ist an Workmotion, das Unternehmen hat seinen Ursprung in Deutschland, ne? In Berlin.
Genau, ja, die Gründer sind hier in Berlin, das ist richtig. Haben zwar auch teils unterschiedliche kulturelle Hintergründe, aber die alle sind hier vor Ort.
Ja, mega. Ich finde das immer toll, wenn so stark wachsende Unternehmen aus Deutschland im Grunde genommen entstehen. Wie viel Mitarbeiter hat Workmotion insgesamt so?
Ja, wir sind so an die 200 dran, ja, so 190 ungefähr. Wir waren noch mal ein bisschen mehr, mussten ein bisschen weniger werden. Aber so bei 200, knappen 200, da haben wir uns ganz gut eingepegelt. Ich glaube, wir sind jetzt sozusagen auf einer Größe, die sehr gesund ist im Kontext unseres Wachstums und des Bedarfs, den wir haben.
Das hört sich großartig an. Auf eurer Webseite, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, steht auch so die Größenordnung 200, über 1000 Kunden, Wahnsinn, 56 Nationalitäten in 25 Ländern. Das muss man erstmal so hinbauen. Also in welchem Jahr ist Workmotion entstanden?
Ja, Workmotion wurde 2020 gegründet. Ich bin 2021 dazugestoßen, aber du triffst da einen sehr guten Punkt. Also wir nennen das bei uns Eat Your Own Dog Food. Das heißt, das Produkt, das wir unseren Kunden anbieten, das nutzen wir auch selbst. Das bedeutet, unsere Firma ist also, nur weil wir in Berlin gegründet haben, jetzt nicht in Berlin hauptsächlich, sondern wir sind ja über die ganze Welt verstreut. Wir haben viele Team-Members, die in ganz verschiedenen Ländern sitzen und jeder arbeitet sozusagen von zu Hause aus. Ja, also wir sind eine Remote-First-Company. Wir haben nur 2 Büros, die aber sehr klein sind und auch nur sehr spärlich genutzt werden. Ich bin heute hier bei mir in Berlin im Büro, ja, aber auch nur einmal die Woche eigentlich.
Ja, spannend. Da können wir gleich ja auch nochmal drüber sprechen, weil das hat ja auch durchaus was mit deiner eigenen Rolle zu tun, ne? VP People und Culture in so einem Kontext gibt einfachere Aufgaben, glaube ich. Aber erstmal nochmal zu Workmotion selbst. Ihr habt ja verschiedene Lösungen auch, ne? Employer of Record haben wir schon eben drüber gesprochen. Begriffsklärung haben wir gemacht. Ihr habt auch Direct Hiring und Contractors auf eurer Webseite im Lösungsbereich stehen. Wie differenzieren sich diese 3 Bereiche?
Ja, das stimmt. Also wir haben mit IUA gestartet damals, anders als der Markt. Ja, die großen Player haben ja mit Contractor Management gestartet. Wir sind von einer anderen Richtung gekommen, sozusagen das Schwierigste zuerst. Und in diesem Kontext haben wir dann auch als zweites Produkt Direct Hiring angeboten. Und das ist im Prinzip Also was bedeutet das? Es bedeutet im Wesentlichen, dass wir den Kunden, das Unternehmen des Kunden in dem Zielland, in dem eine Person angestellt werden soll, direkt als Arbeitgeberin registrieren. Also zum Beispiel nochmal das Beispiel, nehmen wir mal ein spanisches Unternehmen, das in Italien jemanden einstellen möchte. Dann besteht die Möglichkeit in der EU, dass wir jetzt dieses spanische Unternehmen, obwohl es in Italien keine eigene Tochtergesellschaft hat, dort bei den Behörden als Arbeitgeberin registrieren. Das ist eine Menge Papierarbeit, administrativer Aufwand. Und das führt dann dazu, dass dieses Unternehmen in dem Zielland Italien direkt eine italienische Person anstellen kann, direkt als Arbeitgeberin. Ja. Das heißt, der Arbeitsvertrag wird dann also direkt mit dem ausländischen Unternehmen geschlossen, nach lokalem Recht in Italien.
Hey, ich finde das ganz spannend. Ich habe jetzt da nicht so viel Erfahrung, aber ich stelle mir halt vor, dass die Lösungen Employer of Record versus Direct Hiring wahrscheinlich viel damit zu tun haben, welche Absichten und Ziele, strategischen Ziele ein Unternehmen eigentlich verfolgt. Sprich, hast du hinterher nur ein paar Leute dort sitzen, dann macht Direct Hiring wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn. Wenn du aber vorhast, daraus eine eigene Tochtergesellschaft, Landesgesellschaft zu bauen, dann ist das vielleicht der bessere Weg, oder?
Genau, das stimmt. Also die Kunden haben die unterschiedlichsten Motivationen und auch strategischen Pläne in verschiedenen Ländern. Manche Kunden wollen das einfach erstmal nur so ein bisschen schauen, ja, meinetwegen in Italien was aufbauen, mal gucken, wie es so läuft. Da muss man ja nicht gleich eine Tochtergesellschaft gründen, dann macht man vielleicht IOA und dann ist vielleicht die nächste Entwicklungsstufe, wie du richtig sagst, Direct Hiring. Ja, also das machen wir eigentlich immer so nach Kundenwunsch. Wir bieten alles an und dann entscheiden sich die Kunden teilweise auch, sagen sie, ja, uns ist es einfach gefühlt lieber, ein direktes Arbeitsverhältnis zu haben und machen deswegen das Direct Hiring, einfach um eine engere Anbindung mit der Arbeitnehmerin zu haben. Also das gibt's auch, ja, das sind so einfach so ein bisschen emotionale oder gefühlte kulturelle Themen. Hat dann gar nichts juristisch oder technisches
hat vielleicht was mit der Bedeutung des jeweiligen Talents zu tun für die Firma, ne? Wenn du sagst, die Person will ich auf gar keinen Fall verlieren, sondern soll eng an unserer Kultur dran sein, kann ich mir gut vorstellen. Dann der dritte Bereich, Contractor Management, das ist Freiberufler managen, oder?
Genau, das sind also Independent Contractors, also Freelancer oder Selbstständige, häufig Einzelunternehmer. Das ist so das, was ja auch die großen Plattformen anbieten. Das machen wir nur auch. Finally, um mit den anderen Plattformen letztendlich gleichzuziehen und ein möglichst großes Portfolio an verschiedenen Lösungen unseren Kunden anbieten zu können. Wie gesagt, ja, also Kunden haben unterschiedliche Use Cases, brauchen unterschiedliche Lösungen in unterschiedlichen Ländern und wir wollen einfach alles anbieten, was geht und was gefordert wird, was der Markt verlangt und da passt Contractor natürlich super rein und das ergänzt sich sehr gut mit den bestehenden Lösungen. Wir sehen jetzt auch keine irgendwie Phänomene, dass sich das kannibalisiert oder sowas, weil die Kunden einfach wollen Auswahl und wir bieten eine Auswahl.
Ja, oder es hat, wie wir es eben schon andiskutiert haben, ja auch was vielleicht mit dem Reifegrad zu tun. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Kunde mit EOA startet, um dann irgendwann auf Direct Hiring zu wechseln und Contractor Management läuft die ganze Zeit parallel. Ne? Kann ja sein.
Genau. Also bei Contractors wissen wir auch, dass das häufig nur so projektbezogene Tätigkeiten sind, ne? Mit Leuten, die man mal für eine bestimmte Zeit braucht, aber nicht langfristig.
Ich stehe ja durchaus auf euer Geschäftsmodell aus verschiedenen Perspektiven. Ich glaube halt, dass es super gut in die Zeit passt, wo es immer schwieriger wird, auch nach vorne raus. Jetzt haben wir gerade natürlich makroökonomische Bedingungen, die Recruiting im Moment nicht zum Top-Thema Nummer 1 und zur Top-Herausforderung Nummer 1 machen, wie das vielleicht 2021 der Fall war. Da war ja ein absoluter Boom. Aber wir wissen, dass in den nächsten Jahren, dass sich ja nochmal deutlich verschärfen wird. Oder anders ausgedrückt, sobald die Wirtschaft etwas stabiler läuft, wird das sofort wieder ganz vorne auf der Agenda stehen, allein schon wegen des demografischen Wandels. Oder wie betrachtet ihr das?
Du sagst es, also das war jetzt das passendste Stichwort, das du nur geben konntest, ja, der demografische Wandel. Also unabhängig von der aktuellen Wirtschaftslage besteht ja das Phänomen des demografischen Wandels und daraus resultierend der allseits bekannte Fachkräftemangel, den wir nicht nur in Deutschland haben, sondern in vielen Ländern.
Ja.
Und diese großen Themen, demografischer Wandel und Fachkräftemangel, diese verstehen wir als unseren Grund zu existieren. Also das wird nicht weggehen auf die Schnelle, das wird bleiben. Das ist eine sehr langfristige Thematik. Und wir sind da, um dieses Problem ein Stück weit zu lösen. Also wodurch? Wie bekannt, ja, indem wir halt Personen in allen möglichen Ländern anstellen. Nicht nur in Deutschland. Ja. Das heißt, unsere Kunden können sich die Talente aussuchen, wo sie sie finden, und wir stellen sie an. Und dadurch begegnen wir in gewisser Weise dem Fachkräftemangel und bekämpfen die Auswirkungen des demografischen Wandels.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Wenn man jetzt schaut, habt ihr ja diese drei Lösungsbereiche. Aber insgesamt bietet ihr darum herum noch eine ganze Reihe weiterer Add-ons oder Services an. Ich will mal ein Thema oder vielleicht zwei Themen mal rausgreifen, über die wir mal kurz sprechen können. Das eine ist sowas wie globale Gehaltsabrechnung, total naheliegend, ja, dass du das irgendwie mit im Gepäck haben musst. Da interessiert mich, bildet ihr das selbst ab? Weil das stelle ich mir komplex vor. Ne? Die Länder haben natürlich alle komplett andere Regelungen. Das ist also von der Komplexität her nicht so ganz trivial. Oder habt ihr da Partner am Start? Wie macht ihr das?
Ja, also du hast recht, das ist hyperkomplex. Also wir bieten ja theoretisch irgendwie 180 Länder an. Und in all diesen Ländern, also werden nicht alle genutzt, ja, also, oder mehr oder weniger genutzt. Aber im Prinzip können wir alles. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus eigenem Know-how und Rückgriff auf fremdes Know-how, also Dienstleister. Und ja, also wir haben, wie soll ich das am besten beschreiben? Also einerseits haben wir dieses große Netzwerk an eigenen Tochterunternehmen aufgebaut. Und das sind nicht bloß leere Hüllen, sondern da ist auch wahnsinnig viel Know-how drin. Das heißt, wir haben am Anfang mit dem Aufbau dieser Gesellschaften die jeweils besten arbeitsrechtlichen Kanzleien des jeweiligen Landes konsultiert, haben die das ganze Thema, haben unser Geschäftsmodell gepitcht, die haben sich das angeguckt, wir haben sie gefragt, was brauchen wir dafür, könnt ihr uns bitte auch alle Templates schicken, ja, wir brauchen einen Arbeitsvertrag, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes, also diese ganzen verschiedenen arbeitsvertraglichen Dokumente, die man so braucht im HR-Admin-Bereich. Das heißt, das ist alles und auch die Abläufe und Prozesse, das ist alles home-baked oder homegrown. Wir haben uns das also alles selber aufgebaut und haben hier intern also riesige Datenbanken mit all diesem Wissen. Aber du hast recht, im Bereich jetzt Payroll nutzen wir einfach lokale Payroll-Provider, die ja, die Payroll für die Talente managen. Das stimmt. Da haben wir natürlich aber hier auch bei uns im Unternehmen ein Payroll-Team, das dann mit diesen Payroll-Providern in den jeweiligen Ländern kommuniziert. Ja, die brauchen ja auch Informationen von uns und so weiter.
Haben eure Kunden dann den Vertrag zum Thema Payroll bei euch und ihr nehmt sozusagen die lokalen Payroll-Partner dann quasi als Subunternehmer mit rein? Oder seid ihr eigentlich da nur Broker in den Markt?
Nee, wir sind nicht Broker. Wir wollen ja jetzt nicht einfach nur so quasi hier den Kunden an den nächstbesten lokalen Provider überreichen und sagen, komm mal klar damit. Nein, also wir sind ja sozusagen, also es war so ein ausgelutschter Begriff, so One-Stop, ja, One-Stop-Solution. Also wir bieten alles. Wir sind gewissermaßen die verlängerte HR-Werkbank im Ausland für unsere Kunden. Das heißt, wir geben denen alles, was sie brauchen in Bezug auf die Talente im Ausland. Und das heißt, der Kunde braucht eigentlich nur mit uns zu sprechen. Und wir geben dem Kunden alle Antworten, alle Dokumente, wir stellen alles über unsere Plattform zur Verfügung. Dort kann alles eingesehen werden, auch die Lohnabrechnung und so weiter. Also das läuft alles über uns. Wir machen das ganze internationale Geschäft, also die ganzen auch Vertragsbeziehungen, das Netzwerk, das wir da aufgebaut haben mit Kanzleien und Payroll-Providern, das läuft alles im Hintergrund. Das machen wir dann intern.
Und ist euer Verständnis eigentlich, dass ihr ein SaaS-Anbieter seid? Oder ich frage mich die ganze Zeit, wie stark sozusagen der Plattform, der Software-Gedanke bei euch vorherrschend ist oder wie stark der Dienstleistungsgedanke?
Ja, das, Ja, diese Diskussion haben wir intern auch intensiv geführt. Ja, was sind wir jetzt eigentlich? Ich meine, natürlich sind wir ein technischer Provider. Also wir sind ein bisschen beides. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf der Plattform. Also wir wollen natürlich als modernes Startup so viel wie möglich automatisiert über die Plattform für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Einfach, weil es schneller und effizienter ist und more convenient. Also der Kunde soll im Bestfall alle Antworten und alle Dinge, die er braucht, auf unserer Plattform finden.
Ja.
Also ganz klar, aber du hast völlig recht, natürlich braucht es manchmal auch eines klärenden Telefonats zwischen Kunde und Unternehmen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch positiv von anderen. Das ist bei uns eben auch drin. Ja, also wir haben auch ein wirklich starkes Support-Team, das hier auch mit Kunden natürlich dann persönlich spricht. Also ich bin auch Leiter der Rechtsabteilung. Wir haben auch, unsere Juristen reden auch mit Kunden über Fragen. Ja, zum Beispiel, wenn es um eine Beendigung geht. Wie geht das jetzt genau? Und ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann muss natürlich auch mal ein Jurist mit dem Kunden reden oder mit der Rechtsabteilung des Kunden. Und genauso auch auf der HR-Seite. Also da haben wir auch Leute, die dann persönlich und individualisiert antworten, nicht nur irgendein AI-Chatbot, der irgendeine generische Antwort ausspuckt.
Hm. Ah, das ist, glaube ich, je komplexer die Themen werden, umso wichtiger, allein als vertrauensbildende Maßnahme. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wenn man bei euch aufs Pricing draufschaut, ist ja auch auf der Webseite abgebildet, dann erkennt man schnell, der Preis ist, glaube ich, so ein Lizenzpreis, ne? Für Talente und Monate.
Genau.
Mhm, aber dann die Talente im Ausland, um die es geht. Also nicht die Anzahl der Mitarbeiter, die ein Unternehmen hat, natürlich. Ne?
Genau, richtig. Ja, genau. Ja, genau. Also für Talent, das man bei uns onboardet, genau.
Wie läuft denn so ein Onboarding bei euch?
Ja, also das Onboarding macht unser Onboarding-Team. Das ist ein spezialisiertes Team bei uns im Bereich Operations. Und erwischte mich jetzt gewissermaßen ein bisschen kalt, weil ich das ja selber nie mache. Aber das Onboarding-Team zeigt natürlich dem Kunden, wie das Onboarding auf der Plattform funktioniert. Das heißt, es gibt natürlich sozusagen so eine Onboarding-Schulung oder ein Training und die Plattform wird mit allen Features erklärt. Aber der Kunde soll am Ende natürlich in die Lage versetzt werden, das Onboarding selbst über die Plattform zu initiieren. Und dann passiert, wie auch schon vorhin erwähnt, im Hintergrund sehr vieles. Nämlich wir müssen ja dann alle Prozesse quasi in dem jeweiligen Land lostreten über unsere Tochtergesellschaften. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass so ein Onboarding, besteht ja im Wesentlichen dann in dem Abschluss des Arbeitsvertrages. Das läuft bei uns innerhalb von 10 Minuten. Also das ist eine fantastisch einfache Angelegenheit.
Da konntest du die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, doch genau beantworten. Entschuldige, ich hätte sie präziser stellen sollen. Sie zielte darauf ab, wie aufwendig ist das für den Kunden? Und die Antwort ist damit gegeben. Nicht besonders aufwendig. Also jede und jeder, der hier zuhört, man kann bei euch, glaube ich, sich auch so einen Demo-Zugang oder eine Demo buchen auf der Webseite, kann man sich genauer informieren, wie das dann alles abläuft. Ganz spannende Geschichte, finde ich. Vielleicht zum Schluss nochmal ein bisschen auf deinen Job geschaut, weil hier hören ja eben auch viele PersonalerInnen zu. Und ja, ich glaube, dass das bei dir ganz besonders spannend ist, in einer Remote-First-Company sicherzustellen, dass Motivation, Identifikation hoch sind. Ne? Also das ist einfacher, wenn man immer im Büro ist. Seit Corona arbeitet ja so im Büro-Kontext arbeiten die meisten halt hybrid, ne? Oder? Mhm. Halt wie ihr, besonders fortschrittlich. Aber wie stellt ihr das sicher, dass sozusagen die Leute sich wirklich als Work-Motion-Mitarbeiter, Mitarbeitende definieren?
Tja, das ist eine nur scheinbar einfache Frage, die du da stellst.
Ja.
In Wirklichkeit ist sie natürlich sehr schwierig, weil die kannst du ja auch ganz generell stellen. Also wie stellst du sicher, dass sich Leute mit dem Unternehmen identifizieren? Ja, aber ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied, ehrlich gesagt, ob die Leute im Büro sitzen oder remote arbeiten. Faulenzen kann man theoretisch ja auch hinter seinem Bildschirm im Büro. Ne?
Niemand, das geht.
Ja, also deswegen ist die Frage eigentlich, wie schafft es ein Unternehmen, die Leute für sich zu begeistern und zu motivieren? Und ich meine, dass Das Einfachste, was man darauf antworten kann, aus meiner Sicht erstmal ganz primär, ist der sagenumwobene Purpose of the Company. Ja, ich glaube, wir haben wirklich viele Leute, die hinter dem Zweck, hinter dem Purpose der Company stehen und das, was wir hier machen, also genuin als inspirierend empfinden. Also das gilt zum Beispiel für mich selber im ganz ausgeprägten Maß. Ich finde das, was diese Firma macht, toll. Aus ganz verschiedenen Gründen kann ich auch gerne was zu sagen. Und deswegen bin ich hoch motiviert. Und diese Motivation, ich brauche dann keine Kontrolle zu Hause. Da muss dann niemand neben mir stehen und gucken, ob ich auch wirklich am Rechner was tue oder gerade die Geschirrspülmaschine einräume. Das kann ich nämlich machen, wie ich will. Das ist auch fantastisch an Remote-First-Companies, solchen wie unseren. Ja, wir erlauben unseren Talenten, den Arbeitsalltag so einzuteilen, wie sie das wollen. Es kommt aufs Ergebnis an. Wir leben hier bei uns in einer Meritokratie. Das heißt, alle müssen gute Ergebnisse zu guter Zeit, in guter Zeit liefern. Und dafür ist dieses Work from Home natürlich super, ja. Also es passt alles aus meiner Sicht wahnsinnig gut zusammen. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, es ist einfach der Sinn und Zweck dieser Firma. Wir können Mitarbeiterinnen sowieso nicht kontrollieren und wir wollen es auch nicht. Ja, also wir gucken halt auf die Ergebnisse, die geliefert werden. Und wenn die von der Qualität her gut sind und in rechter Zeit geliefert werden, dann ist ja die Performance erstmal da. Und der Rest ist ja eigentlich Schnuppe. Also nicht alles dann darüber hinaus ist Schnuppe. Überdies sehen wir bei uns im Unternehmen, dass anhand verschiedener Dinge, interner Umfragen, aber auch extern auf Glass und Kununu sehen wir unsere höchsten Werte in unserer Kultur. Und in der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance habe ich gerade was zu sagen. Stichwort Work from Home und die Geschirrspülmaschine. Kultur ist meines Erachtens, ich meine, es ist ein sehr weiter Begriff, wie wir wissen. Aber ich glaube, dass die Leute bei Workmotion halt einen sehr starken Zusammenhalt spüren, obwohl alle so weit voneinander entfernt sitzen und obwohl alle remote arbeiten und Work from Home machen. Scheint es bei uns doch einen großen Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen zu geben, der es uns ermöglicht, eben eine effektive und effizient arbeitende Firma zu sein. Wir sind ja jetzt kein Big Player. Ja, wir sind relativ schlank aufgestellt, aber es funktioniert irgendwie. Und das kann nur an der Motivation der Menschen liegen, die hier eine gewisse Sinnerfüllung erfahren. So meine Deutung, ja.
Super, kann ich gut nachvollziehen. Meine Frage zielte auch daher, auf eurer Webseite gibt es irgendwo ein schönes Foto, wo die ganze Mannschaft steht. Ich habe gedacht, die stehen nicht in Berlin. Die sind zusammen irgendwo hingefahren. Kann so sein, kann auch falsch sein. Vielleicht
kannst du das so ist es. Also das war unser erstes, das war letztes Jahr in Griechenland und das war unser allererstes großes Company-Event, wo sich alle in Person vor Ort in Griechenland getroffen haben. Und das war, also kann ich sagen, es war eine Explosion von, eine Eruption von positiven Begegnungen und Gefühlen. Also die Leute haben wie irre zusammen gefeiert und es war wirklich fantastisch schön. Es zeigt natürlich auch, dass man sich gelegentlich persönlich sehen muss, keine Frage. Das hilft, das ist gut. Und wir machen das vermittels unserer Company-Events. Ja, und das war also wirklich... Wir schwärmen heute noch alle von. War wirklich großartig. Und das soll so ein bisschen ausgleichen, dass man sich ansonsten über den Rest des Jahres eher wenig sieht.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ne? Also trotz Remote First ist es gut, wenn man sich hin und wieder mal sieht. Wie man das dann gestaltet. Ne? Also ist ja auch was Besonderes, sich in Griechenland zu treffen, wo vielleicht auch bleibende Erinnerungen dann geschaffen werden und auch dadurch Identifikation und Motivation entsteht. Logisch.
Definitiv. Es war ein großer Booster. Ja, ja. Da zehren alle noch von. Und genau.
Super. Du, letzte Frage schon. Wir sind mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und gibt es irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat? Vielleicht ein Gespräch oder irgendwie ein Erlebnis mit einem Kunden oder so, wo du gesagt hast, ja, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, finde ich cool, will ich hier mal teilen.
Gero, sorry, das war alles Robotik. Die ganze Frage kam bei mir nur robotermäßig an. Müssen wir wiederholen. Alles klar.
Kannst du mich jetzt wieder hören?
Nee, ist immer noch Robotik. Ist zerhackt.
Ah, okay. Immer noch?
Also, jetzt ist es wieder besser. Vielleicht war es bei mir.
Ja, okay. Also, letzte Frage, lieber Sören. Wir sind schon mit der Zeit sehr weit fortgeschritten. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Muss gar nicht mit der Arbeitswelt zwangsweise zu tun haben. Kann ein Gespräch mit KollegInnen gewesen sein oder ein Erlebnis mit Kunden oder ein Buch, irgendwas, wo du sagst, ja, das waren coole Gedanken, die teile ich hier mal.
Ja, ist eigentlich auch eine große Frage, weil inspirieren tun mich natürlich ganz viele Dinge. Also im niedrigschwelligen Bereich inspirieren mich vor allen Dingen meine direkten Kolleginnen und Kollegen. Ja, die kommen ja aus so vielen verschiedenen Kulturkreisen mit so irrwitzig vielen interessanten Ideen auf mich zu. Oder wir haben im Team-Teamwerkung, in People Culture, wo wir also unterschiedlichste Dinge diskutieren. Alles sehr inspirierend, aber alles sozusagen im kleinen Bereich. Ne? Hier Projekt A, Projekt B, lass mal dies machen, mal jenes machen.
Aber das ist okay.
Im Großen, ja, das ist natürlich okay, genau. Genau, aber natürlich gibt es auch jetzt gerade, wie wir ja wissen, große weltpolitische Umbrüche und seltsame Player auf diesem Planeten, die inspirieren einen natürlich nicht positiv, aber regen einen doch zum starken Nachdenken an, also mich jedenfalls, nämlich in welcher Welt leben wir eigentlich, in welcher Welt wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen als Nationen oder als Weltgemeinschaft. Und wir haben ja hier bei WorkMotion sozusagen so eine kleine globale Familie. Gut, ich mag jetzt den Begriff Familie im Bereich Firma nicht so, aber so ein internationales Team, wo ganz viele Leute aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Und was wir da gerade sehen, das ist halt sehr erschütternd und regt mich an zum Nachdenken darüber, was man selber machen kann, um dem in gewisser Weise etwas entgegenzutreten und etwas besser zu machen. Ja, vielleicht auch wieder andere Werte oder mehr auf alte Werte zurückgreifen, wie zum Beispiel Wahrheit, ja, der Begriff Wahrheit. Oder Anstand und Ehrlichkeit, Redlichkeit, Aufrichtigkeit, solche Grundtugenden, die uns offenbar auf jedenfalls weltpolitischer Ebene ein bisschen abhanden gekommen zu sein scheinen, vielleicht im Kleinen bei uns in den Unternehmen noch stärker zu leben und zu befördern, sodass wenigstens wir in diesen Unternehmen etwas erreichen können, was ein bisschen zu Friedfertigkeit und ja, so positiven Zusammensein beitragen kann. Das ist so etwas, was mich sehr umtreibt in letzter Zeit.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, solche Gedanken haben relativ viele im Kopf. Hast du gerade sehr gut auf den Punkt gebracht. Damit hätte dann das komische, merkwürdige, teilweise verabscheuungswürdige Verhalten im Kern dann doch irgendwie was Gutes hervorgebracht, ne? Wenn man daraus andere Wege, positivere
Wege. Es ist ein Anstoß, sagen wir so, ein Anstoß.
Ganz genau so ist es. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin beeindruckt von eurem Weg bei WorkMotion und wünsche dir da weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg.
Ich danke dir, Gero, auch dir. Vielen Dank.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.